Narzissten streben nach idealer Liebe und wählen dafür eine Partnerin, die ihren hohen Ansprüchen gerecht wird. In Neons Fall verkörperte Stella dieses Ideal. Sie war jung, schön, schlank, sportlich, intelligent und sexuell unerfahren, was von besonderer Bedeutung für Neon war, um als erster richtiger Freund einen bleibenden Eindruck bei ihr hinterlassen zu können. Neon betrachtete sich selbst ebenfalls als attraktiv und sportlich. Außerdem konnte er seiner Freundin in finanzieller Hinsicht etwas bieten. Neon hatte sich eine hohe Position im Drogenhandel erarbeitet und versorgte mehrere Landkreise mit Partydrogen. Dabei rührte er selbst keine Drogen an und feierte in Techno-Clubs völlig nüchtern. Seiner schönen Freundin Stella bot er mit dem illegal erwirtschafteten Drogengeld edle Schmuckstücke, exquisite Kleidung und teure Restaurantbesuche. 5 Monate nach ihrem Kennenlernen wurde das Glück des Paares durch Neons Inhaftierung zerstört. Neons Drogengeschäfte flogen auf. Während der Untersuchungshaft hielt Stella weiterhin zu ihrem Freund, doch nach der Verurteilung trennte sie sich von ihm. Man merkte Neon nach mehr als einem Jahrzehnt immer noch an, dass er diese Trennung nicht verwunden hatte. Stella war für ihn die perfekte Frau. Er suchte eine Partnerin wie sie oder eine vergleichbare Liebeserfahrung wie mit ihr auch noch in seinen späteren 20ern und 30ern. So erzählte er mir, dass ihn das Opfer aus dem Anlassdelikt an Stella erinnert hätte. Sie habe denselben Körperbau und dieselbe Art, sich zu bewegen gehabt. Als Neon noch mehr Vertrauen zu mir entwickelt hatte, erzählte er mir, dass auch ich ihn optisch an Stella erinnern würde. Er sagte dies allerdings nicht mit einem traurigen oder sehnsuchtsvollen Unterton, sondern in einer unterkühlten Art, als würde er eine sachliche Feststellung treffen. Mir dämmerte nun, warum er ausgerechnet zu mir in die Therapie hatte gehen wollen. Die Beziehung zwischen Neon und Stella hatte kaum über die anfängliche Verliebtheitsphase hinaus angedauert, und Neon war in der Phase der Idealisierung von Stella haften geblieben. Neon war immer noch auf der Suche nach einer Frau wie Stella und fand Elemente von ihr sowohl in seinen Opfern als auch in mir als seine Therapeutin. Die Idealisierung von Stella könnte uns so vorkommen, als sei Neon besonders romantisch und gefühlvoll. Dies ist allerdings ein Trugschluss, da Narzissten vor allem um sich selbst kreisen und nur deshalb mit einer vermeintlich perfekten Partnerin zusammen sein wollen, um sich selbst darin zu bestätigen, dass sie großartig sind und es geschafft haben, diese besondere, schöne Frau für sich zu gewinnen. Neons Präferenz für junge, sehr dünne weibliche Opfer hatte wahrscheinlich nicht nur mit der Idealisierung Stellas, sondern auch mit der narzisstischen Aufwertung von jugendlicher Schönheit und Anmut zu tun. Neon präsentierte sich selbst als jugendlich, in der Art, wie er redete, sich kleidete und bewegte. In seinem narzisstischen Drang, sich mit Jugend, Schönheit und schlanken Körpern zu umgeben, wagte er sich in immer extremere Bereiche vor und versuchte, sich durch die Annäherung an extrem dünne Frauen Befriedigung zu verschaffen. Hinter der Obsession, Macht und Kontrolle über besonders zerbrechliche und dadurch fast kindlich anmutende Frauenkörper zu gewinnen, verbarg sich Neons Wunsch nach ewiger Jugend und dem Entkommen von seinem eigenen körperlichen Verfall. Die Sehnsucht Neons nach ewiger Jugend erinnerte mich an Dorian Gray aus dem Buch »Das Bildnis des Dorian Gray« des irischen Schriftstellers Oscar Wilde. Der attraktive Dorian besitzt in dem Buch ein Porträt von sich selbst, das an seiner Stelle altert und sich sukzessive zu einem entstellten Monster entwickelt, während er selbst makellos schön und jung bleibt, aber charakterlich immer ausschweifender und grausamer wird. Ich war mir sicher, dass auch Neon ein solches Zauberporträt besitzen wollen würde, das ihm ewige Jugend ermöglichte. Bemerkenswert ist, dass Neon mich an gleich 2 schillernde literarische Figuren erinnerte, Sherman McCoy und Dorian Gray. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung zwar egozentrisch sind und ihre Mitmenschen damit abstoßen, andererseits aber auch sehr unterhaltsame und aufregende Seiten an sich haben. Nicht selten sind sie Rampensäue, Alleinunterhalter und Influencer. Wenn wir uns die eingangs erwähnten Kriterien für eine narzisstische Persönlichkeitsstörung noch einmal vor Augen führen, treffen auf Neon die folgenden zu. Erstens, Neon hatte ein grandioses Gefühl der eigenen Wichtigkeit. Um sich selbst zu erhöhen und seine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung zu rechtfertigen, war er der Überzeugung, als unschuldiger und guter Mensch zu Unrecht verwahrt zu sein und einen Auftrag von Gott erhalten zu haben. Dieser Auftrag bestand für ihn darin, die Niedertracht und Gefährlichkeit der anderen Untergebrachten aufzudecken, um als einziger Gerechter erkannt zu werden, so wie der biblische Lot in der sündigen Stadt Sodom. Zweitens, Neon ist eingenommen von Fantasien grenzenloser Jugend, Schönheit und idealer Liebe. In Stella hatte er vermeintlich die perfekte Partnerin gefunden und suchte noch Jahre nach dem Ende der Beziehung nach einer Frau, die so war wie Stella. Sein sexuelles Begehren war auf sehr junge und schlanke Frauen beschränkt und er betrachtete sich selbst als jungen Mann in den 20ern. Drittens, Neon war der Überzeugung, dass er besonders und einzigartig sei. Schon als Kind wurde er wie ein verwöhnter Prinz behandelt. Er betonte mir gegenüber oft, wie erfolgreich er als junger Erwachsener im Drogenhandel gewesen sei. Er habe mehrere Landkreise mit Partydrogen versorgt. In der Sicherungsverwahrung war er aus seiner Sicht der einzige unschuldige Verwahrte, zudem ein begabter Künstler und Christ, der seine Gottesliebe inbrünstig zelebrierte. Viertens, das Kriterium Verlangen nach übermäßiger Bewunderung empfinde ich als nicht vollkommen zutreffend auf Neon. Statt aus Bewunderung zog Neon viel mehr Befriedigung aus der Tatsache, dass ihn bestimmte Menschen, die er als bösartig empfand, verabscheuten. Somit strebte er eine invertierte Form der Bewunderung an. Fünftens. Neon legte ein erhöhtes Anspruchsdenken an den Tag. Er forderte Sonderbehandlungen, wie beispielsweise die eigenständige Wahl seines Therapeuten, besonders weite Ausführungen zu seinen Eltern, die als Tagesausflug kaum realisierbar waren. Wenn die Einrichtung seinen Forderungen nicht nachgab, war er aufgebracht, schaltete seinen Anwalt ein und zog sich schmollend in sein Zimmer zurück. Sechstens. Neon verhielt sich in zwischenmenschlichen Beziehungen teilweise ausbeuterisch. Durch die Annäherung an extrem dünne Frauen versuchte er, sich seinem Wunsch nach ewiger Jugend Befriedigung zu verschaffen. Siebtens. Neon empfand keinerlei Empathie für seine Mitmenschen und deren Bedürfnisse. Dies zeigte sich sowohl im persönlichen Kontakt, bei dem ein Mangel an Feingefühl deutlich wurde, als auch im Hinblick auf seine Opfer. Achtens. Ich konnte keine Hinweise darauf finden, dass Neon neidisch auf andere Menschen war. Über seine Kumpels, mit denen er früher durch die Clubs gezogen war, sagte er aber, dass sie neidisch darauf gewesen seien, dass er so leicht Frauen von sich überzeugen konnte. Neuntens. Neon zeigte sich seinen Mitmenschen gegenüber arrogant und wertete Mitverwahrte ab. Selbst seine Körperhaltung mit dem vorgereckten Kinn wirkte überheblich. Als ich nach einer langen Phase des Beziehungsaufbaus begann, Neon kritisch zu hinterfragen, ließ er das kaum zu. Er beharrte auf seinen verqueren Ansichten zum Tatgeschehen und der Abwertung anderer Sicherungsverwahrter. An guten Tagen grinste er einfach nur, doch wenn er angespannt war, redete er sich in Rage. Seine Monologe waren endlos. Ich habe bis heute keinen anderen Menschen kennengelernt, der so starr und kompromisslos auf seiner Sicht der Dinge beharrt, wie Neon es tat. Irgendwann brach er den Kontakt zu mir ab und zog sich, wie schon so oft, in seinen Haftraum zurück. Die Situation mit den anderen Verwahrten hatte sich inzwischen derart zugespitzt, dass zwei von Neons Gemälden auf den Fluren beschmiert worden waren. Dies führte dazu, dass Neon seine geliebten Kunstwerke von den Fluren entfernte, sie verpackte und mit der Post zu seinen Eltern schickte. Gespräche konnte ich mit ihm nur noch führen, wenn ich ihn in seinem Zimmer besuchte. Eines Tages öffnete er die schwere Metalltür zu seinem Zimmer nur noch einen Spalt breit und sagte, dass ich verschwinden solle. Er setzte nach: Ich bekomme Essstörungen, wenn ich eure Fressen sehe.